Kinder sprechen auch ohne Notiz. Nur wenn sie in die Pubertät kommen oder irgendwie in der Schule was Schwieriges durchmachen, haben die plötzlich Hemmungen zu sprechen. Es steckt uns Menschen drin und ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, dass ihr ihren rhetorischen Schatz, ihre Redegoldader heben lernen. Das ist das Größte. Das ist meine größte Vision.
Hier ist Christoph Mauer und du hörst 100% den Podcast über Fokus bei der Arbeit, Achtsamkeit im Alltag und auch diesmal wieder über sehr grundsätzliche Fragen des Lebens. Heute spreche ich mit Tilman Luther. Er ist Pfarrer, Hauptmann der Schweizerischen Armee, Speaker, mehrfacher Buchautor und hat ein mich fassungslos machendes Talent für Sprachenlernen. Dich erwartet ein Gespräch über Rhetorik und Speaking, Begeisterung, Moral und Ethik. Natürlich erfährst du auch, wie viele Sprachen er tatsächlich spricht. Danke, dass du zuhörst. Ich wünsche dir viel Spaß und eine lehrreiche Zeit. Lieber Tilman, herzlich willkommen bei 100%. Ich freue mich sehr, sehr, dich hier zu haben. Du bist der erste Gast, den ich spreche, aus einem Seminar, wo wir uns beide kennengelernt haben, was wir besucht haben jetzt im Sommer. Es war die Own the Stage. Es wird auch jetzt gehen um Owning the Stage. Es geht um eine Fähigkeit, die du hast und die mich völlig beeindruckt, nämlich du bist ein glänzender Rhetoriker. Dazu werde ich mehrere Fragen heute haben und ich bin ganz gespannt, was deine Antworten, deine Ausführungen sein werden. Herzlich willkommen, Tilman.
Riesig Dank, dass du mich eingeladen hast. Also die Vorfreude in den letzten Tagen war schon sehr, sehr gut.
Wir haben über Rhetorik damals gesprochen und dann war es aber so, dass du noch viel mehr gemacht hast auf der Bühne als nur einfach sprechen. Ja, offensichtlich ist es ein ganz zentrales Thema in deinem Leben zu reden, auf einer Bühne zu stehen, Inhalte zu vermitteln, möglicherweise aber auch Visionen zu vermitteln. Wie wurde denn Rhetorik so ein zentrales, so ein wichtiges Thema in deinem Leben?
Durch ein Schmerzerlebnis. Stell dir vor, es war mal ein junger Mann, der schon als Schüler sich auf der Referatsliste ganz unten eingetragen hat, weil er nicht drankommen wollte. Ja, und wenn er drankam, ist er fast in Ohnmacht gefallen. Und dieser Schüler war beim Abitur sogar so schlecht drauf, dass er Herztabletten genommen, Kreislauftropfen, obwohl er organisch vollkommen gesund war. Er traute sich nämlich nur nicht darüber zu reden, dass er Angstzustände hatte, wenn es darum ging, vor mehr als 2 oder 3 Menschen zu sprechen. Und du ahnst es, die Zuhörerinnen und Zuhörer ahnen es, dieser junge Mann war ich. Und so schleppte ich mich dann auch durchs Studium der Politikwissenschaft, der Geographie, der Geologie, der mittleren und neueren Geschichte und eben auch der Theologie. Und eines Tages war es soweit, ich wurde junger Pfarrer, mich dann für Theologie entschieden, bei den anderen habe ich bis zur Zwischenprüfung gearbeitet und dann musste ich ja vor anderen Menschen sprechen. Und ich habe abgelesen, ich habe sogar meinen Namen abgelesen. Mein Name ist, da habe ich abgelesen, Tilman Luther, so habe ich gesprochen. Und eines Tages war so ein lauschiger Sommerabend wie heute, wo wir unsere Aufnahme haben. Da war eine Sitzung vom Ältestenrat. Ja, und es ging flott voran und ich dachte, super, da kommen wir heute früher nach Hause, ist früher Schluss. Wir waren schon beim Punkt Verschiedenes. Und da räusperte sich und er meldete sich, einer von den Ältesten, und sagte, ich muss jetzt was sagen, im Namen von mir und anderen. Tilman, du bist ein netter Kerl. Wir schätzen dich, du bist ein guter Seelsorger. Aber deine Reden, deine Ansprachen und deine Predigten sind eine Katastrophe. Du liest nur ab, wir haben keinen Augenkontakt. Du sprichst so, dass wir hinterher gar nicht mehr wissen, was du gesagt hast. Es ist eine Katastrophe. Sorry, dass wir dir so hart sagen müssen. Du musst etwas tun, du musst etwas unternehmen. Es gibt so viele Leute, die mir das gesagt haben und ich sage sie dir. Wow. Christoph, hast du schon mal einen Hieb in den Bauch bekommen? Beim Sport, beim Fußball oder wo auch immer. Und so war es bei mir. Mir blieb die Luft weg. Ich konnte gar nicht mehr richtig sprechen. Und ich habe das dann weggelächelt, wie so meine Art damals gewesen ist. Dann plätscherte die Sitzung dann aus. Einige haben gesagt, gehen wir noch eins trinken. Ich habe gesagt, ich habe zu tun, ich kann nicht mit. Und ich hatte zu tun mit mir selbst. Und die folgenden drei Nächte ging mir immer diese Ansprache, dieses Wort von diesem Ältesten durch den Kopf. Ich habe gesagt, hey, Herr Gott im Himmel, wie kannst du das zulassen, dass jemand so mit mir spricht? Das ist doch eine Unverschämtheit. Dann, ich konnte drei Nächte nicht richtig schlafen. In der dritten Nacht hörte ich eine Stimme, kam sie von oben, von unten, aus mir innen heraus. Die sagte, Tillmann, der Mann hat recht, denn du bist wirklich ein schlechter Regen. Du bist ein Ableser. Du musst wirklich was tun, damit es besser wird. Und das hat er mir den Hebel umgedreht. Ich habe dann gesagt, stimmt. Und am nächsten Tag habe ich mich hingesetzt, habe mir Rhetorikbücher besucht, habe im Internet, das damals schon viele Jahre her gerade im Aufbau war, die 12 wichtigsten Regeln, wie ich eine Rede halte. Da war zum Beispiel Struktur ganz oben mir herausgeholt. Ich habe mir viele Notizen gemacht bei Rednern, die gut waren. Ich habe Rhetorikseminare besucht, mich coachen lassen. Es ging immer so weiter. Ich bin einem Rhetorikclub beigetreten, habe selbst einen Club gegründet und Stück für Stück habe ich mich herausgearbeitet. Und ich bin diesem Mann dankbar. Ich habe es ihm auch gesagt. Danke, dass du mir damals so klar eine Rückmeldung gegeben hast, dass ich so schlecht geredet habe. Ich bin dir dankbar. Und das war, was den Hebel umgedreht. War die Kurzform, Christoph.
Ja, eigentlich denke ich mir im Theologiestudium, wird es irgendwann gelehrt, oder? Wie steht man da vorne? Oder kommt das gar nicht vor?
Das kommt leider gar nicht richtig vor. Das kommt so wenig vor, dass sich von verschiedenen Gemeinden, von Freikirchen, von Katholischen, von Reformierten, von Pfingstgemeinden angefordert werde, dass ich mit ihnen Rhetoriktrainings mache. Bei uns war es so, dass wir zwei Tage waren Schauspieler bei uns, die ein bisschen darauf geachtet haben, wie wir so gearbeitet haben. Aber ansonsten war da keine richtige Schulung. Es war nichts. Und vor allen Dingen, wir wurden nicht trainiert, frei zu sprechen. Ich habe abgelesen und das ging so durch.
Und natürlich ist da nicht diese Leidenschaft in der Rede, die du eigentlich ja möchtest. Also ist ja, du hast es immerhin deine berufliche Laufbahn der Verkündung des Wortes Gottes gewidmet. Also das ist dir ja offensichtlich ein wichtiges Thema, das ist ein Herzensthema. Ja. Und da ist es umso wichtiger, das dann auch so sprechen zu können, dass es ankommt bei den Menschen. Nicht nur, dass die Worte gut sind, sondern dass die Worte eben ankommen.
Unbedingt, dass ich die Menschen anschaue, dass ich keine langen Schachtelsätze ablese, eben durch das Ablesen. Dass ich die Reaktionen aus der Gemeinde oder jetzt in der Zivilgesellschaft auf dem Publikum auch wirklich erkenne. Also ich sage nur mal, vor einiger Zeit hat eine Frau während meiner Predigt den Kopf geschüttelt. Da habe ich gemerkt, ich muss nachlegen, ich muss noch mal liefern. Dann habe ich noch mal das erklärt, dann hat sie mit dem Kopf genickt. Hätte ich da nur abgelesen, ich hätte das gar nicht mitbekommen und hätte dann tapfer weiter abgelesen. Und vor allen Dingen beim Ablesen ist das Schwierige, es ist eine Kunst. Viele lesen viel zu schnell ab. Das ist auch schädlich. Es gibt einige begnadete Ableser. Ronald Reagan zum Beispiel. Man mag zu ihm stehen, wenn man will, aber der konnte ganz toll ablesen. Der hat so wie ein Fisch, ist der untergetaucht mit seiner Unterlippe, hat kurz die Sätze aufgesaugt auf dem Blatt und hat dann scheinbar frei in die Menschenmenge gesprochen. Ablesen ist schwieriger als freisprechen. Viele glauben es nicht, es ist aber die Wahrheit.
Die Sprache ist ja auch ganz anders. Wenn ich formuliere schriftlich auf dem Blatt Papier, dann mache ich die Sätze ganz anders, verwende ich ganz andere Wörter. Ja. Dann finde ich mich auch super, wenn ich schwierige Wörter verwende. Ne? So, da ist viel mehr Eitelkeit dabei, finde ich, in meiner Schriftsprache als in der gesprochenen Sprache. Und jetzt hast du gerade schon angedeutet, auch in der Zivilgesellschaft. Das heißt, du predigst nicht nur den Massen, sondern du arbeitest wo noch mit Sprache?
Ich arbeite beim Schweizer Militär mit Sprache, wo ich angestellt bin zusätzlich, freiwillig. Und ich arbeite in Firmen wie der Schweizer Securitas, bei Banken, bei Versicherungen, in Krankenhäusern. Also an allen möglichen Orten und Plätzen werde ich eingeladen, dort zu sprechen. Natürlich freisprechen, das ist es. Also das lieben die Leute, das möchten die auch.
Das ist das Thema, wofür du angefordert wirst.
Ja, absolut. Ihnen auch zu lernen, wie Sie frei sprechen können. Dann ein Thema ist Motivation. Ich bin oft auch als Motivationsredner eingeladen. Und neuerdings auch, weil ich bin fest der Meinung, wer viel redet, muss doppelt so viel zuhören. Ich mache jetzt ein Seminar über gutes Zuhören. Da werde ich ja auch angefordert. Also es hängt ja alles mit allem zusammen, dass ich Menschen motiviere, dass ich rede und dass ich zuhöre, um zu sehen, was brauchen die Menschen? Was ist ihnen denn wichtig?
Ja. Okay, gibt es so drei Sachen, die du aus dem Nähkästchen rausballern könntest? Was mache ich, um gut frei reden zu können? Ist da sowas, was du teilen möchtest, oder muss ich da zuerst auf dein Seminar kommen?
Nein, also ich tue gerne. Also ich tue in der Öffentlichkeit bis zu 80% meiner Seminarinhalte geben, weil mich dann nochmal im Seminar zu erleben, ist ja nochmal etwas anderes. Das Allerwichtigste ist Struktur. Das war ja bei mir das, was ich als erstes gelernt habe. Wenn ich mir, nachdem ich Material gesammelt habe, eine gute Struktur zu legen, eine gute ist eine klare Struktur, dann kann ich sinngemäß dieser Struktur entlang frei reden, sobald ich über das Thema Bescheid weiß. Und das Publikum kann mir super folgen, wenn die Struktur klar ist. Also Struktur ist das eine.
Zweiter Tipp. Entschuldigung, darf ich unterbrechen? Ja? Wie memorierst du denn diese Struktur? Hast du dann irgendwie ein Mindmap oder machst du dir ein Bild im Kopf? Es gibt ja verschiedene Memo-Techniken, ja, wie man Punkte hernimmt, die man unbedingt sprechen möchte.
Also oft mache ich einen lustigen Satz daraus. Also einen ganz verrückten Satz, der so abstrus ist, aus meinen 3, 4 oder wie viele Hauptpunkte ich habe, dass ich selbst drüber lachen muss, und dann fällt mir es ganz sicherlich ein. Also es kann nicht bizarr genug sein, so der Merksatz, den ich mir bilde. Mitunter bilde ich auch ein Akronym. Das heißt, aus den 3 oder 4 wichtigsten Hauptpunkten bilde ich ein Wort, ein möglichst einprägsames. Und wenn ich dann mal einen Hänger haben sollte, denke ich, ah, wie war das Akronym? Und dann habe ich's. Und auch die anderen Memo-Techniken. Also ich lege zum Beispiel ein Wort auf meinem Kopf ab, nächsten Stichpunkt auf der Brust, das dritte Wort auf meinem Allerwertesten oder auf den Knien, wo auch immer. Und dann fällt mir es ein.
Ja, das habe ich bei Jim Quick mal gesehen, der wirklich toller Gedächtnismensch und überhaupt Sprecher ist. Und er hat genau sowas gemacht, wo dann von oben bis unten 10 Punkte waren. Und also mehr als 10 Punkte habe ich ja noch nie in irgendeiner Rede gehabt.
Ja, also eben. Oder zum Beispiel die alte Memo-Technik aus dem alten Griechenland, aus der Antike, die verschiedenen Stichworte in verschiedenen Zimmern, in verschiedenen Räumen ablegen oder auf einen Weg, den ich häufig gehe. Also Memotechnik ist kein Problem. Wichtig ist, dass ich mir nur die Stichworte merke, der Hauptpunkte und die Einleitung und den Schluss. Und nur das und den Rest sinngemäß wiedergebe, mehr nicht. Und es geht blitzschnell. Ich tue mir das auf meinem Smartphone oder ich mache mir so eine kleine DIN A6-Karte, als Notfallkarte. Und dann, wenn ich an der roten Ampel warte, ziehe ich das mir vor oder schaue auf mein Smartphone und innerhalb weniger Stunden habe ich das im Kopf drin. Das ist das ganze Geheimnis. Weil du hast 3 Tipps, ich würde gerne noch mehr sagen, aber du hast mich jetzt so leidenschaftlich herausgefordert, ich muss es einfach sagen, was hoch, hoch, hoch wichtig ist, dass es ein ganz starker Einstieg ist. Also nicht so, meine sehr verehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie so zahlreich erschienen sind. René Bourbonus, ein sehr guter Redner, den ich sehr verehre, sagte, sag nie, dass jemand zahlreich erschienen ist. Der müsste eine gespaltene Persönlichkeit haben. Also lass das überhaupt weg, sondern spring mitten hinein ins Thema. Mach zum Beispiel die Schmerz-Aspirin-Methode, dass du ein Problem aufwirfst und sagst, und ich biete euch jetzt an, in meiner Rede, was wir da tun können, wie wir dem positiv begegnen können. Oder beginn mit einer Überraschung. Also wenn ich als Pfarrer zum Beispiel auf die Kanzel gehe und sage, ich muss euch etwas beichten, boah, dann gehen die Ohren gleich ganz hoch, der Pfarrer muss was beichten, ja? Oder du kommst mit einem abgeänderten Sprichwort oder einem Zitat, zum Beispiel, Reden ist Gold. Hey, Moment mal, wir haben doch gelernt, Reden ist doch nur Silber, wieso soll das Gold sein? Dem müssen wir jetzt zuhören. Oder Gelegenheit macht Liebe. Was? Mhm. Ist es nicht Liebe? Okay. Und wenn ich zum Beispiel sage, hey, wisst ihr, was mir vorhin passiert ist? Es ist der reine Wahnsinn. dann hören die Leute zu. Und jetzt gespiegelt nach hinten, der Schluss muss stark sein. Das möchte ich auch als Tipp mitgeben. Wie oft ist dann da so ein PowerPoint-Bildchen dann im Hintergrund, danke, oder ich sag, das war's, mehr weiß ich. Nein, der Schluss muss stark sein. Da muss ich nochmal die Botschaft verdichten. Volle Power, nochmal das rauen, der letzte Eindruck, der da ist. Das ist so, so wichtig. Also bitte nicht den Schluss verschenken. So viele verschenken den Schluss. Und da kannst du einen Appell setzen, eine Geschichte, die dazu passt. Da kannst du eine rhetorische Frage, ein anderes Zitat, eine kleine Hausaufgabe, einen Test oder irgendetwas, aber bitte nicht mit nur Danke und das war's, sondern wirklich einen starken Hammerschluss.
Das sind ja beides Momente, also der Start und der Schluss, wo du wirklich nochmal das reinziehst in den Menschen, dass er merkt, das ist was für mich, das ist bedeutsam für mich. Ja. Was du dazwischen machst, das ist eigentlich nur, damit er dabei bleibt, ne? Dass so ein bisschen Spannung sich aufbaut.
Ja. Und dass er dabei bleibt, oh, jetzt bin ich schon beim vierten Vortrag, aber ich kann nicht anders. Kennst du Ratteninseln, Christoph?
Ratteninseln kenne ich überhaupt nicht.
Oh, das ist so. Also bitte jetzt Tierfreunde mal kurz weghören, ist aber nur ein Beispiel. Es geht gut aus. Und zwar, Forscher haben festgestellt, wenn sie Ratten in ein Aquarium setzen, dann schwimmen die so ein paar Minuten. Und dann muss man sie abschöpfen, raustun, weil die halten nicht länger durch. Wenn du aber ins Aquarium eine Insel setzt, wo die gar nicht rankommen, aber sie haben sie in Sichtweite, halten die Ratten 5, 6, 7 oder 10 Mal länger durch. Und solche Ratteninseln sind Beispiele in deiner Rede, sind Humor, sind steile Thesen, etwas so vierfacher Espresso, was die Leute aufweckt. Und diese sogenannten Ratteninseln, tatsächlich ein Fachausdruck in der Rhetorik, bitte gleich am Anfang setzen. Denn dann denkt das Publikum oder die Gemeinde oder wo auch immer du sprichst, oh, der hat jetzt was ganz Interessantes, was Lustiges oder etwas Spektakuläres oder etwas Krasses gebracht. Es könnte noch was kommen. Ich muss aufpassen. Also das ist so ein Tipp, den ich unbedingt mitgebe. Setz so eine Insel, wo das Publikum sagt, oh, da könnte noch mehr kommen. Ich muss zuhören.
Das ist schön. Dankeschön. Ich habe jetzt ganz wilde Ideen gehabt im Kopf, was denn eine Ratteninsel sein könnte, wenn es um ein Aquarium geht. Aber das ist ja eigentlich ganz okay. Keine Tiere wurden für diese Metapher verletzt oder geschädigt.
Nein, auf keinen Fall.
Das ist ja aber was, was noch viel mehr Auswirkungen hat. Du hast gerade gesagt, dass das eine mit dem anderen und alles miteinander zusammenhängt. Da ist doch ganz viel auch eigene Entwicklung dabei. Da ist Persönlichkeitsentwicklung dabei.
Ja.
Du bist durch das Sprechen, lernst du dich ja auch kennen.
Ja.
Was sind denn da so Prozesse, die in dir angestoßen wurden, von denen du keine Ahnung hattest, dass dieser Gemeindeälteste dich hinbringt mit seiner Feststellung? Was ist denn da passiert?
Es ist Folgendes passiert. Ich habe gemerkt, Rhetorik ist ja mehr. Rhetorik ist nicht nur Reden halten oder Predigten halten, sondern das ist auch sich mit dem Thema Motivation zu beschäftigen, mit dem Thema Kommunikation, mit dem Thema Zuhören, das Thema Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe mir ganz viele Bücher besorgt. Ich habe mir da Videos angeschaut. Ich habe mich da fortgebildet. Ich habe gemerkt, Rhetorik ist mehr. Also wenn du in Rhetorik einsteigst, kommst du automatisch auf das Thema Motivation. Ich habe mir rhetorische Vorbilder gesucht und bin auf Les Brown gekommen. Und Les Brown ist einer der bestbezahlten und tollsten Redner. Und er ist Motivationsredner. Und er hat 3 Bücher mittlerweile geschrieben. Und da geht es ums Thema hungrig sein. Also hungrig auf Leben, hungrig auf seine Leidenschaft, hungrig auf das, was man in die Welt bringen möchte. Und habe ich sofort gemerkt, das hängt alles mit allem zusammen. Ich habe gemerkt, ich habe gedacht, ich betrete einen neuen Kontinent mit der Rhetorik. Nein, es ist ein neues Universum. Und das läuft parallel und es wird immer mehr und immer interessanter.
Ja, dieses you gotta be hungry, was Les Brown sagt. Das, es ist ja nicht so, wie ich jetzt sage, you gotta be hungry.
Ja. Ja,
sondern es ist ein hungry.
Ja.
Da ist so viel Energie drin. Ne?
Unbedingt.
Und damit macht er ja überhaupt erst was auf. Er öffnet ja seinen Zuhörern eine Möglichkeit, hungrig sein zu dürfen.
Oh ja.
Und tatsächlich, du warst ja auch auf der Bühne wirklich, also captivating, würden wir jetzt vielleicht über Les Brown sagen. Du hast mich völlig herangenommen, an die Bühne vorgezogen und hing an deinen Lippen. Und dann, was ist so, dass wir haben alle also eine Sache immer geübt und du hast dann hintereinander vier verschiedene Sachen und alle halt irgendwie auf Weltmeisterniveau rausgehauen.
Danke.
Das war damals sehr, sehr beeindruckend. Und das möchte ich auch noch auf das kommen. Du warst jetzt in Berlin gewesen, hast du mir erzählt, und du hast eine ganz ehrenvolle Tätigkeit gehabt. Du hast Studenten, mit denen du arbeiten durftest. Und
ja.
Damals, als wir uns unterhalten haben, da, ich weiß nicht, ob das dann dein endgültiger Titel war, aber es war so eine Art Arbeitstitel, dass es um so eine Kardialrhetorik geht, also aus dem Herzen raus zu sprechen.
Ja.
Wie waren denn deine Erfahrungen? Haben die das verstanden? Konnten die das aufnehmen?
Oh, es war so, so großartig. Es gab ja noch, es war eine Vorlesung, sollte ich halten, aber ich habe eine Vorrede gehalten, weil ich ja eine Stunde ohne Notizen gesprochen habe. Auch da, es war eine Vorrede. Und es lief so großartig. Und die Leute vom Institut, von der Hochschule haben gesagt, Herr Luther, hätten Sie Lust, im nächsten Semester wieder eine Vorlesung zu halten? Ich habe gesagt, oh, es noch mal so gerne. Ich würde es am liebsten durch den Bildschirm springen und Sie umarmen. Ich sage ja, ja und nochmals ja. Es war einfach großartig, es waren tolle Rückfragen. Und dieses Thema Vorlesung war auf meinem Vision Board. Ich habe am Morgen, wenn ich aufstehe, ist bei meinem Spiegel, was ich mir wünsche für die Zukunft, was sind meine Ziele. Und da ist ein Bild, wo einer eine Vorlesung hält. Und das habe ich jetzt abgehakt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob sich die anderen Dinge auch erfüllen. Ich bin neugierig. Ich hätte nie gedacht, dass das möglich ist, dass ich angesprochen werde. Und es ist passiert.
Ja. Man fragt ja eigentlich nicht, was auf so einem Vision Board drauf ist. Aber was ist denn so deine große Vision?
Also meine große Vision ist, noch mehr Menschen, und das ist auch mein großes Warum, mehr Menschen zu helfen, ihr rhetorisches Potenzial, was in ihnen steckt, steckt in jedem Menschen, zu entdecken, zu entfalten und zu entwickeln. Das ist das Größte, dass ich das noch mehr machen kann, noch mehr Gelegenheit dazu habe. Denn es ist geil, auf der Bühne zu stehen. Aber es ist noch geiler, zu erleben, wie Menschen, die schüchtern sind, die Sprechhemmungen hatten, so wie ich ja, die Angst haben, plötzlich aufgehen wie eine Orchidee. Das Stotternde, aufhören zu stottern. Ich habe es doch erlebt bei zwei Seminaren mit Stotterern, dass die stegreif Reden gehalten haben und nicht mehr gestottert haben. Das ist so genial. Oder Schüchterne gewinnen Rhetorikwettbewerbe, Christoph. Und mir stellt schon wieder die Haare an den Armen auf, meine Nackenhaare stellen mich auf. Das ist das Geilste, das Größte. Und das ist mein großes Warum. Anderen Menschen aufzuzeigen, es steckt so viel in euch drin, denn ich erlebe es euch. Beim Bier oder unter vier Augen reden ja auch die Menschen ohne Strich und Komma und ohne Punkt. Und ich habe es doch auch erlebt. Kinder sprechen auch ohne Notiz. Nur wenn sie in die Pubertät kommen oder irgendwie in der Schule was Schwieriges durchmachen, haben die plötzlich Hemmungen zu sprechen. Es steckt uns Menschen drin und ich möchte möglichst vielen Menschen helfen, dass ihr ihren rhetorischen Schatz, ihre Redegoldader heben lernen. Das ist das Größte. Das ist meine größte Vision.
An was liegt's? Warum ist es für uns so schwierig, auf einer Bühne zu stehen und vor Menschen uns mitzuteilen?
Ja, es ist die größte Angst. Du weißt ja, die zweitgrößte Angst ist die Angst vorm Tod, ja, bei den größten 10 Ängsten. Und auf dem ersten Platz ist das Reden. Ich denke, es liegt daran, dass die Menschen eben gar nicht wissen, was in ihnen steckt. Die haben auch eine falsche Vorstellung vom Publikum. 99% des Publikums möchte, dass deine Rede toll wird, dass der ein Erfolg ist. Die sind dir wohlgesonnen. Es sei, du bist jetzt, sag mal, ein hochbezahlter Politiker im Wahlkampf oder im Parlament und willst was durchboxen. Ja? Die Leute freuen sich, dass du da bist. Also die positive Einstellung zu finden und natürlich üben, üben, üben und zu merken, hey, es ist ja gar nicht so schlimm. Ich werde ja gar nicht fertig gemacht auf der Bühne. Hey, die Leute hören mir ja zu, wenn ich eine Botschaft habe. Das ist natürlich sehr wichtig. Wichtig ist die Verpackung und wichtig, dass du auch eine Leidenschaft hast, wo du sagst, ah, also das muss jetzt raus. Das ist jetzt wirklich, das möchte ich der Welt mitteilen. Das ist mir so ein Herzensanliegen. Und wenn du das hast, dann läuft das. Da wirst du auch die Angst vorm Reden überwinden.
Aber so wie ich dich verstehe, hat ja jeder irgendwas in sich drinnen, ja, was ihn bewegt und was
unbedingt
ein wirkliches Anliegen ist.
Ne? Ja, unbedingt. Und meine Leidenschaft ist die Rhetorik, ist es anderen Menschen auch dazu zu helfen. Und ich werde von Schulen eingeladen, übrigens von den Schülern. Die Schüler sagen zu den Lehrern, Tilman Luther möge in Deutschunterricht kommen, um uns zu lernen, wie wir frei sprechen können. Unsere Referate. Und die Schüler wollen immer noch mehr. Unsere Jugendgruppe, ich habe einmal einen Rhetorikabend angeboten. Jetzt wollen wir uns schon zum vierten Mal treffen, kurz unterbrochen durch Corona. Aber es ist der Wille da, es ist die Begeisterung da. Hey, das ist einfach großartig.
Ich möchte auch nochmal eben darauf eingehen, dass ich gerade mit einem Pfarrer spreche, der Luther heißt und der hier Thesen verbreitet. Das ist eine unglaublich privilegierte Situation für dich, ne? Das, also als Aufhänger, aber für mich ist es auch eine sehr, sehr schöne Sache. Wir müssen jetzt nicht auf 95 Thesen kommen im Laufe des Abends, aber ich möchte doch ganz gerne mal nochmal ganz explizit zu der Verbindung nachfragen, zu Dienst für Gott und Dienst für die Armee.
Gerne.
Wie geht das denn zusammen?
Ja, also das ist eine persönliche Gewissensentscheidung. Im Neuen Testament und im Urchristentum gibt es beide Linien. Es gibt zum Beispiel im Hauptmann Cornelius in der Bibel überhaupt Hauptleute. Ich bin ja im Rang in der Schweizer Armee ein Hauptmann. Kommen häufiger in der Bibel vor. Es ist unglaublich, der Hauptmann unter dem Kreuz, der Hauptmann Cornelius. Und da kommen noch andere vor. Und da ist im Neuen Testament steht nicht dort, dass die ihren Dienst aufgegeben haben, als sie zum Glauben kamen, als sie Christen wurden. Aber... Und es gibt die andere Linie. Es gibt im Urchristentum Christen, die gesagt haben, Schluss mit Militärdienst. Das kann ich jetzt weiter nicht mit meinem Gewissen verantworten. Und das ist das Stichwort. Ich muss vor meinem Gewissen mir sagen, kann ich das? Also ich kann es persönlich. Und ich sage, ich kann es auch deswegen persönlich, weil ich finde, die Kirche muss dort sein, wo Menschen Probleme haben. Und bei der Armee, ich war diese Woche erst zweimal wieder bei Notfällen in der Kaserne. Menschen haben dort Probleme. Also es ist wichtig und richtig, dass ich dort bin. Aber genauso, wenn jemand zum Beispiel sagt, ich mag das nicht, ich helfe auch Zivildienstleistenden oder Rekruten, die sagen, ich möchte aussteigen, ich möchte das nicht. Und wenn die mir das glaubhaft sagen, ich helfe denen sofort, dass sie da rauskommen und ihren Zivildienst machen können. Das ist keine Frage. Also das Wichtige ist, seinem Gewissen folgen. Und da sind wir bei Martin Luther, der ja gesagt hatte, in Worms, hier stehe ich kann nicht anders. Und das ist auch der Punkt. Folgt deinem Gewissen, egal was andere sagen, ob die es dafür oder dagegen sind.
Wo kommt denn Gewissen her aus deiner Sicht? Ist es etwas, eine Verbindung, die wir haben zu uns selbst und damit zu dem Göttlichen in uns? Oder ist das Gewissen was verbunden ist mit der Gesellschaft, die um uns herum lebt, für die wir eine Verantwortung spüren?
Ja, es ist natürlich schön, wenn es aus sich aus uns herauskommt. Wenn jemand nicht spirituell veranlagt ist, es gibt ja philosophische Ethikbücher, das kommt aus uns selbst heraus. So eine Instanz bei uns innen drin. Und jetzt, wenn du spirituell veranlagt bist, eine Instanz vor Gott auch. Eine Vorinstanz, die Dinge prüft. Und natürlich, wenn die Gesellschaft allein dein Gewissen ist, das kann gut gehen, aber die Frage ist, in welcher Gesellschaft lebst du? Zum Beispiel eine Diktatur. Das ist natürlich schwierig, wenn da die Gesellschaft Maßstab der Dinge ist. Und es ist gut, ein selbstbewusstes Gewissen zu haben, wie Martin Luther, der vor dem Kaiser, muss mich mal vorstellen, ein Mönch, ein einfacher Sack vor dem Kaiser, mein Gewissen vereinbart das nicht, dass ich jetzt widerrufe. Hey, das gab es ja noch nie, dass einer das vom Kaiser gesagt hat. Wenn er da jetzt auf die allgemeine Gesellschaft gehört hätte, die gesagt hätte, Moment, wir müssen dem Kaiser gehorchen als Untertanen. Es war das Gewissen.
Mhm. Ja, ich sehe auch da einen ganz großen Unterschied zwischen Ethik und Moral. Mhm. Und für viele wird es gern zusammengeschmissen. Das sehe ich aber überhaupt nicht so, sondern die Ethik ist letztlich, wenn man sie bis zur Universalethik hernimmt, also dass in uns in einer Entscheidung wirklich was rauskommen kann, was geltend werden kann als Gesetz.
Ja.
Wir fußen ja in unserer mitteleuropäischen Ethik hauptsächlich auf Kant und dann noch ein bisschen Hegel und dann gucken wir mal.
Ja.
Und da geht es ganz stark um den kategorischen Imperativ, der prägt uns in unserem Denken, wenn es um so eine Entscheidungsethik geht. Und dahingegen ist dann die Moral so eine Art kognitive Abkürzung. Also wenn ich in einer Gesellschaft groß werde, dann bekomme ich da aus meinen Moralinstitutionen, also als erstes die Familie, dann natürlich die Kirche, aber auch meine Peer Group und dann später der juristische Rahmen, in dem ich lebe. Die geben mir für 99% aller Entscheidungen wirklich okaye Handhabe, sodass ich mir nicht in der Tiefe bewusst werden muss, was wäre denn für mich jetzt genau das Richtige. Und für viele, viele Menschen und für viele, viele Tage des Lebens reicht das völlig aus, über die Moral zu einer guten Entscheidung zu kommen.
Ja.
Wenn es dann ins Dilemma geht, dann wird es manchmal schwierig. Dann reicht in der Regel die Moral nicht mehr aus.
Ja.
Und dann gucken viele blöd.
Ja.
Dann wird es eben notwendig sein, dann sagen wir, geschulte ethische Entscheidungsfindung in seinem Denkrepertoire zu haben oder auch in seinem Spürrepertoire. Da geht es auch darum, was fühle ich denn? Manche Sachen lassen sich im Kopf hervorragend analysieren.
Ja.
Und dann bist du immer noch in der konkreten Situation wie gelähmt und kannst nichts draus machen.
Also absolut. Ich kann das vollkommen unterstreichen, was du sagst. Das stimmt.
Was bewirkt denn dann diese Art, wie du vorne stehst, wie du authentisch bist in deinem Dienst? Was bewirkt das bei den Menschen, mit denen du arbeitest? Die folgen dir ja nicht, weil du, Tillmann, der geschmeidige Redner bist. Das ist die Eintrittskarte wahrscheinlich. Das ist
die Eintrittskarte. Und dann, wie ist Tillmann im Alltag? Ist er so, wie er da vorne steht, wirklich so enthusiastisch und leidenschaftlich und authentisch? Wie ist er unter vier Augen? Wie ist er im Verein? Wie ist er im Rhetorikclub? Wie ist er in der Schweizer Armee? Wie ist er auf einem Seminar, das er in der Zivilgesellschaft gibt? Also die Leute beobachten das schon ganz genau und prüfen das dann ab. Und da habe ich auch eine Entwicklung mitgemacht. Also ich sage immer, wo Christoph oder wo Tillmann draufsteht, das ist wie bei einem Fruchtsaft, 100%, muss auch 100% Christoph und Tillmann drin sein. Aber Christoph, bei mir wird das ein langer Weg. Ich habe also viele Jahre, ich möchte sagen Jahrzehnte gebraucht, um immer authentischer zu werden. Durch viele schmerzhafte Hürden hinweg habe ich immer mehr und mehr tue ich mich diesen 100% annähern. Es ist immer noch ein Kampf. Es hat irgendwann mal gesagt, am Ende vom Leben wird nicht gelten, bist du jetzt wie Martin Luther King gewesen? Bist du wie Moses gewesen? Bist du wer wie XY gewesen? Wie Les Brown? Sondern bist du Tillmann, bist du Christoph? Christoph gewesen. Und Tillmann, bist du Tillmann gewesen? Darum geht's, die Talente, die in uns stecken, die Fähigkeiten, die einzigartige Weltsicht, die nur wir beide haben, dass die wirklich zum Tragen kommt. Das ist so entscheidend. Und ein schmerzhafter Prozess. Ich habe früher, war ich in Gefahr, oft eine Rolle zu spielen, gerade am Anfang von meinem Pfarramt, muss ich ganz ehrlich sagen, hey, wie muss ich mich jetzt verhalten? Wie muss ich denn als Pfarrer so auftreten? Ich habe diesen lustigen Satz immer, den es ergibt, das Zitat, ich bin eigentlich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. Ja, so war das bei mir. Und Stück für Stück ist es jetzt so, dass wichtige Leute sagen, hey, der da vorne auf der Kanzel oder bei der Armee oder sonst wie beim Vortrag, der ist ja auch so beim Bier, der ist ja genau so. Also ich intern weiß, dass ich noch nicht die 100% erreicht habe, aber einige meinen es schon, aber nein, es ist noch nicht so weit. Es ist eine Entwicklung. Eine Entwicklung und die wird immer weitergehen.
Ich kenne das sehr gut vom Anfang meiner Arbeitskarriere. Da hatte ich natürlich auch so ein Rollenverständnis.
Ja.
Wie möchte ich denn sein? Wie möchte ich rüberkommen vor allem?
Ja.
Wie verhalte ich mich denn? Das ist natürlich Ausdruck von einer tief sitzenden Unsicherheit.
Ja.
Wenn ich, da brauche ich halt so ein Ego, was ich vor mich schiebe als Maske und schütze mich damit vor vermeintlichen Angriffen. Möglicherweise ist das auch einer der Gründe, warum Menschen manchmal, also wenn sie mit anderen Leuten sprechen, wenn sie auf der Bühne stehen, so komisch sind, so affektiert sind, dass eben das ein Schutzmechanismus ist, um unangreifbarer zu werden. Und was dann aber tatsächlich passiert ist, damit wirst du auch unnahbarer, wenn du unangreifbar bist und schiebst da was zwischen dich und deinen Zuhörer.
Ja.
Und damit kommt deine Botschaft nicht mehr an.
Absolut. Die Botschaft
kommt nicht an. Lange für gebraucht.
Ja. Ja. Und es hat mich krank gemacht. Ich hatte richtig mal einen Zusammenbruch in den ersten 5 Amtsjahren. Ich hatte also psychosomatische Probleme. Es schlug mir auf den Magen. So kam ich zum ersten Mal in die Schweiz. Ich habe das der Gemeinde auch schon öfters mal in der Predigt gesagt. Wisst ihr, wie ich zum ersten Mal in die Schweiz kam? Nicht als Tourist. Ich kam wegen Nervenzusammenbruch zur Erholung. 3 Wochen in die Schweiz. Ich habe nie gedacht, dass ich hier mal Pfarrer werde. Aber so war das. Weil ich eben, weil Geist und Körper und Gedanken und Botschaft nicht authentisch waren. Und das musste ich schmerzhaft lernen. Also mir ging es dann Anfangszeit dann so schlecht, dass ich sogar mein Amt niederlegen wollte. Und da hat ein Arzt zu mir gesagt, ein Psychotherapeut, ich habe das auch gemacht, der Psychotherapie hat zu mir gesagt, hey, Sie müssen erst mal einige Jahre Ihr Amt machen, um überhaupt zu lernen, wie das ist. Und vorher sollten Sie da überhaupt nichts hinwerfen. Und der Satz hat mich geprägt und hat mir geholfen. Und heute kann ich sagen, der Mann hatte recht. Es stimmt. Ja.
Was waren so Sachen, die dann über die Jahre durchgesickert sind in dich, wo du dir in den ersten Jahren noch nicht vorstellen konntest, dass dieses Amt mit dir in so eine schöne Kongruenz kommt?
Ja, also dass Menschen mich authentisch haben wollen, dass ich Fehler machen kann, dass ich nicht perfekt bin, dass ich als Pfarrer auch einen schlechten Tag mal haben kann, dass ich mal einen Wutausbruch haben kann. Alles das, was zum Authentischsein gehört. Ja, dass ich ganz viele Facetten habe, dass ich auch Familienvater bin und dass ich eben nicht aalglatt bin und mir auch nicht immer alles gelingt. Aber das zu akzeptieren und dass Menschen mich dadurch sogar noch lieber mögen, sogar noch lieber so sehen mit allen Ecken und Kanten und mit meinen Fehlern und meinen Fettnäpfchen, die ich auch hineintrete. Und manchmal mache ich dann Sachen mehrfach falsch. Ja, und dass ich auch dazu stehe und sage, Entschuldigung, auch von den Jugendlichen, das habe ich jetzt total falsch gemacht. Entschuldigung, es war jetzt wirklich mein Fehler. Und zwar danach, nach diesem Satz, das war mein Fehler, Punkt. Ohne Beschwichtigung, ohne Einschränkung.
Das glaube ich auch, dass dieses zur eigenen Fehlerhaftigkeit stehen, das war auch was, wo ich ganz lange für gebraucht habe, wo ich überhaupt keine Lust drauf hatte und dann aber festgestellt habe, dann funktioniert das ganz gut. Und wenige Wochen, bevor wir uns auf der On the Stage gesehen haben, war ich bei Christian Gärtner in einem Seminar gewesen. Und es war extrem emotional, es war sehr, sehr gut. Ja. Und ich empfehle das überhaupt jedem Menschen, weil ich Christian auch für einen ganz tollen und sensiblen Coach halte. Und da war es dann so, dass eine der wichtigsten Erkenntnisse für mich am Ende des Wochenendes war, ich hatte mal dann auch so eine Situation, wo ich auf einer Bühne stand und habe mich über Emotionen von mir geäußert und dann habe ich angefangen zu weinen und habe das 2 Minuten lang gemacht und habe dabei halt erzählt, um was es mir geht. Und am Ende von dem Wochenende habe ich festgestellt, die haben mich weiterhin ernst genommen.
Ja.
Und das war für mich ein ganz krasser Moment. Ich durfte weinen, ich durfte Emotionen zeigen, die mich so sehr berührt und die haben mich ernst genommen. Und weiter darüber hinaus, die haben mich dadurch erst ernst genommen.
Das ist es. Das ist es.
Das hätte ich nicht gedacht. Ich musste das erst erleben. Das hätte man mir erklären können, ich hätte es nicht geglaubt.
Ja.
Und ich habe es erlebt und es war für mich eine wundervolle Vorbereitung für das, was dann bei einem Seminar bei Tobi gewesen ist, dass ich einfach rankam an diese Emotionen und mit der arbeiten konnte.
Absolut. Dass du Schwächen zeigen kannst und Menschen schätzen Verletzlichkeit. Ja, das gehört auch zu deiner Authentizität dazu, dass du verletzlich bist, dass du weinen kannst. Was mir noch aufgegangen ist, das innere Kind. Also was in mir für Wünsche und Träume stecken, die ich schon so lange verdrängt habe und durch irgendwelche Rollen, in die ich mich hineingedacht habe oder dass ich einfach nicht meine innere Stimme gehört habe. Was sagt mir meine innere Stimme? Wo sind denn meine Träume? Wo sind denn meine Ziele, meine Visionen? Das alles im Laufe des Lebens zu lernen, das ernst zu nehmen und auch nicht zu verdrängen. Also das war ein schmerzhaft, aber wichtiger Lernprozess. Und der ist immer noch da. Der ist immer noch da.
Ja. Jeden Tag. Ja. Und also natürlich ist es anstrengend in dem Moment, ne? Weil ich dann mit Sachen auseinandersetze, wo ich halt 30 Jahre oder so keine Lust hatte, mich mit auseinanderzusetzen, weil ich schon wusste, dass es doof wird kurz. Ne? Aber ja, wenn du durch bist, dann geht es eigentlich ganz gut.
Ne? Absolut, das ist wie eine Befreiung. Du hast wieder eine neue Weltsicht. Deine Landkarte, also dein Verstehen von der Welt, wir haben jeder so eine eigene Landkarte, der erweitert sich, der wird größer. Das ist doch fantastisch.
Mhm. Kommst du denn von den Menschen, mit denen du arbeitest, dann auch Rückmeldungen dazu? Oder sind die zu kurz in deinem Wirkungskreis und diffundieren dann wieder raus und machen irgendwas anderes? Und musst du das dann indirekt wahrnehmen oder bekommst du das direkt zurückgemeldet? So, weiß nicht, Tillmann, du warst für mich da echt ein ganz wichtiges Rollenmodell.
Ja, solche Rückmeldungen gibt es. Und durch auch das Gegenteil. So nach dem Motto, was du machst, das sagt mir nichts. Oder ich möchte es nicht. Oder ich komme nicht wieder in deine Reden, in deine Seminare und so. Das gibt mir auch damit, dass ich damit fertig geworden bin und sage, jawohl, ist auch für mich okay. Und es kommt darauf an, wie lange ich mit verschiedenen Menschen zusammen bin. Die geben mir ausführlich Feedback, positiv oder negativ. Übrigens auch ein Rhetorikclub. Ich habe ja alle 14 Tage in Bern Rhetorikclub. Da bekomme ich auch mal rückgemeldet. Hey Tillmann, das ist gut, das ist nicht so gut. Aber auch jetzt zum Beispiel eine gelungene Trauung, eine gelungene Beerdigung, eine gelungene Taufe. Oder wenn was nicht so gelungen ist, tun mir die Leute das zurückmelden, schreiben mir Briefe, schreiben mir Mails, telefonieren mit mir. Viele geben mir positive Rückmeldungen, aber manchmal greift auch jemand zum Telefon und sagt, also sagen Sie mal, was Sie auf dieser Beerdigung, in der Schweiz sagt man Abdankung, heißt wirklich so, gesagt haben. Also haben Sie nicht gewusst, dass das und das und so war und also es war ja furchtbar und entsetzlich und ja, die gibt's auch und dass ich damit umgehen lerne, das Stück für Stück mehr schaffe, auch ein ganz wichtiger Prozess. Mhm. Oder zum Beispiel, dass Leute kritisieren, zum Beispiel sagen, Herr Pfarrer, Sie machen viel zu viel Scherze in der Predigt. Wie können Sie denn so viel Witze machen? Also, und da sage ich, wenn Sie wüssten, welche ich heute weggelassen habe, würden Sie mich loben. Ja? Ja? Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, nee, wir mögen den Tillmann Luther nicht, der ist uns einfach zu humorvoll. Und ich sage es auch bei Brautpaaren. Möchte ich einen humorvollen Pfarrer haben? Oh ja, gut. Also macht euch auf was gefasst. Ich mache Stellen mit Tiefgang, ist mir ganz wichtig, aber ich will auch, dass wir zusammen lachen. Okay, ist in Ordnung. Aber es gibt welche, die mögen das auch nicht. Also ich bin zum Beispiel in einem, die Hörer können es nicht hören, ich habe ein Superman-T-Shirt an hier. Ich bin zum Beispiel beim letzten Erntedankgottesdienst. Ich bin beim letzten Erntedankgottesdienst, letzten Oktober, habe ich während der Predigt, es ging um Thema Dank für die Talente, die in uns stecken, die Stärke, habe ich während der Predigt ein komplettes Superman-Kostüm angezogen, während der Predigt. Aha. Und das hat mir meine Frau geschenkt gehabt zum Geburtstag. Das habe ich angezogen, also mit Umhang, mit Gürtel und allem drum und dran. Und viele fanden das so stark. Aber es gab auch eine Gruppe von Leuten, die gesagt haben, also nee, das gehört sich nicht. Und sind bis zum heutigen Tag auch nicht wieder in meine Predigt gekommen. Damit muss ich leben. Aber die meisten fanden stark und gut, weil es war Erntedank, es war Familiengottesdienst, es waren Kinder da. Und da konnte ich auch wieder mal mein inneres Kind rauslassen. Das ist jetzt so ein Beispiel. Hm?
Vielleicht solltest du für die anderen dann irgendwas aus dem Marvel-Kosmos machen und nicht aus dem DC-Kosmos.
Ja.
Kannst du mal gucken, welche der Superhelden sich dann anschauen. Ja. Kommen sie bestimmt auch wieder in deine Kirche.
Ja, ja, genau. Also, dass Leute auch sagen, hey, das ist uns zu verrückt. Das ist zwar interessant, wir schauen zu, aber darf man das überhaupt machen, ey? Ja, und ich habe dann den Schlusssegen im Superman-Kostüm gemacht. Ja, ich habe das dann gleich angelassen. Wenn du da mal steckst, du kommst da so einfach nicht mehr raus. Ja, so ist es halt.
Das ist sehr schön.
Okay.
Wie bringst du denn das? Gerade auch diese Vorbereitungsarbeit, aber auch diese ganze andere geistige Arbeit, nicht die geistliche, aber die geistige Arbeit. Wie bringst du das denn so on point? Wie fokussierst du das denn? Hast du irgendwie so eine Musik, die du anmachst und dann bist du im Produktionsmodus? Oder wie geschieht das? Weißt du, du redest hier, du machst dort Unterrichte, du arbeitest an verschiedenen Stellen, jeweils ja auch mit All-In. Und alles aber ist ja was Kreatives auch. Also es ist ja furchtbar, auf eine kreative Tätigkeit on point, auf Knopfdruck abliefern zu
Ja.
Wie machst du denn das? Erzähl's mir.
Ja, es ist furchtbar, furchtbar schön ist es, es ist großartig. Also manchmal kommen Sachen ganz überraschend. Ich kam von einem Bergdorf, es war ein Freitag wie heute, ich werde es nie vergessen, kam ich um kurz nach fünf durch den Stau in unserem Ort, kam ich nach Hause, habe dort einen Gottesdienst gehalten, hat dort einen Gemeinnachmittag gehabt, kommt ein Telefon, der Mann, der um 18 Uhr bei uns jetzt den Gottesdienst halten sollte, ist nicht da. Müssen wir leider absagen, wir wollten nur Bescheid sagen. Sag ich, stopp, nicht absagen, ich mache den. Hey, du bist doch gar nicht vorbereitet. Ich probiere es jetzt trotzdem, ich finde, es ist eine Herausforderung. Und es hat geklappt. Also einfach sich mal in Sachen hineinwerfen. Wenn du viel weißt zu bestimmten Themen, kannst du immer etwas sagen. Aber wie fokussiere ich mich, wie baue ich mich auf? Also Musik ist eine ganz wichtige Sache. Und ich höre von Bach, Es-Dur-Prelude bis Hip-Hop, bis Rap, bis moderne Songs. Hall of Fame ist für mich so ein Lied. Believer ist so etwas. Auf uns, das ist so das ist schon ein bisschen älter. Oder zum Beispiel so Lieder wie heißt es? Win at All Costs oder die Superman-Melodie. Also alles mögliche. Also Musik spielt für mich eine ganz große Rolle vor Auftritten, wo auch immer. Ist für mich ganz, ganz wichtig, mich zu motivieren. Dann Meditation, mich fokussieren am Morgen, wenn ich mir sage, Tilman, warum bist du da? Für was wirst du bezahlt? Was ist denn deine Leidenschaft? Warum ist der Tag heute wichtig? Warum kannst du dich jetzt freuen? Und ganz am Morgen sagen, das habe ich heute vor und mich will ich darauf voll einzustimmen, auch ist ganz wichtig. Dann, mir passiert so oft, ich gehe 5-mal in der Woche ins Fitnessstudio, war auch heute wieder im Fitness. Und wenn ich dann zum Beispiel auf dieser Treppe, wo man immer steigt, ja, und man kommt nicht nach oben, diese Fitnesstreppe, da fallen mir oft Sachen ein. Dann habe ich einen Notizblock dabei oder mein Smartphone, muss mir das aufnotieren, fallen mir Sachen ein. Weil wenn ich mich bewege, mein Körper, bewegt sich auch mein Geist, bewegen sich meine Rädchen. Also das ist eine Sache, wo mir auch immer viel, viel zufliegt. Und viele Beispiele, viele Sachen, viele Ideen liegen auf der Straße, begegnen mir immer zu. Also ich habe dann so viele Einfälle auch. Ich muss mir die aufschreiben, sonst gehen sie verloren. Und wichtig ist, neugierig sein im besten Sinne auf Menschen. Ihnen zuhören. Was bewegt die Leute? Oder ich habe jetzt schon Leute, die mir zuarbeiten. Mir schicken ständig Leute Zeitungsausschnitte. Meine Frau macht mich aufmerksam. Hey, guck mal, was da wieder ist und jenes. Also die Leute wissen das und schicken mir auch noch Sachen. Also es ist, ich komme nicht ans Ende. Ich habe so viele Beispiele, Ideen. Ich habe da nie irgendeine Sorge, dass das mal ausgehen würde.
Schön. Lass uns noch gerade über diese Morgenroutine sprechen, weil mir das ein ganz wichtiges Thema ist. Das heißt, du meditierst morgens und damit war es das schon? Oder wie stelle ich mir dann morgen vor? Wann geht der los?
Also ich stehe meist zwischen 5 und 6 Uhr auf. So 5 Uhr, 5.20 Uhr. Und das Erste ist, ich lasse mir zuschicken, weil das ist dann das erste Mail am Morgen, die beiden Bibellosungen vom Tag, also auf Deutsch. Und bevor ich die aufmache, also das Mail ist schon im Anschlag, lese ich in den Ursprachen auf Hebräisch und Griechisch, weil ich bin ein absoluter Sprachenfan. Also es ist auch einer meiner Kraftquellen. Ich lerne gerne Sprachen, habe verschiedene Sprachlehrer auch. Dann übersetze ich das und meditiere drüber nach. Prüf ab, ist das so? Habe ich das richtig übersetzt? Und dann tue ich über einzelne Sachen nachmeditieren. Also ein Wort herausnehmen. Ein Wort. Und dann einfach in den Geist kommen lassen, was, einfach das Wort an mich rankommen lassen. Was sagt mir jetzt das Wort? Es zieht das Wort an mir vorbei, bleibt es bei mir? Was sagt es zu meiner Person? Was sagt es zu meinen Aufgaben, die ich heute habe? Was sagt es zu dem Termin, zu den Begegnungen? Was sagt es zur Kirche? Das ist mir sehr, sehr wichtig. Und das nimmt viel Raum ein auch. Und deswegen stehe ich auch gerne früh auf, um eben da Zeit zu haben, denn früh um 5 oder 5:30 ruft niemand an. Also da bin ich ganz für mich.
Das ist auch meine Zeit, ja. Die ist mir ganz, ganz wichtig.
Ja. Genau. Das ist, ja, also Das ist so meine Morgenroutine. Und abends, ich habe so ein Dankbarkeitstagebuch, wo ich immer drei Sachen aufschreibe, die gut waren. Meist sind es mehr, ich könnte 10 Sachen aufschreiben. Aber das ist auch wichtig, ein positiver Abschluss. Dankbar sein. Damit mein letzter Gedanke, man weiß ja nicht, ob man, Tillmann weiß nicht, ob er morgen wieder aufwacht, dass der letzte Gedanke ein positiver war. Das ist mir sehr wichtig.
Ja, schön.
Natürlich, du wirst heute mit oben draufstehen, ganz oben auf der Liste natürlich. Das ist auch klar. Es ist so.
Ja, ich schicke dir noch ein Foto vielleicht von mir. Das kannst du dann ausdrucken und ausschneiden und direkt daneben machen und so. Und
ja.
Du wirklich freuen kannst auch.
Es wäre Platz.
Da wird mein dankbares Lachen drauf sein. Wir machen das auch. Wir haben ein Tagebuch, seit wir unseren Sohn haben, wo wir dann abends immer reinschreiben, was er so erlebt hat, ob er neue Wörter gelernt hat und so. Schön. Und das geht auch letztlich Richtung Dankbarkeit. Mhm. Da steht nicht Dankbarkeit drüber, aber es geht genau um das Gleiche. Und da unterhalten wir uns auch nochmal. Das ist auf jeden Fall eine Zeit abends, die wir nochmal ganz bewusst wahrnehmen und den Tag rekapitulieren und uns einstimmen auf den nächsten Tag. Das halten wir auch für ganz bedeutsam. Dass auch dieser Schlaf nicht so eine furchtbare Zäsur ist zwischen den Tagen, sondern eher so ein verbindendes Element.
Oh ja. Dann
kommt die Erholung mehr rüber, denke ich.
Genau.
Wo lädst du dich denn auf? Ich stelle mir jetzt vor, dass das furchtbar anstrengend ist. Nein, bei dir ist es nicht furchtbar anstrengend. Wahrscheinlich ist deine Arbeit schon so, dass du dich dabei auflädst, oder?
Ja, ich habe neulich zu Schülern gesagt, sucht euch einen Beruf, den ihr auch in der Freizeit gerne machen würdet. Dann müsst ihr nie arbeiten. Genau. Und Beruf, wo wir was dann weitergeben können. Also Sport habe ich genannt, mein Rhetorikclub, mal den Mund halten, unter der Kanzel sitzen, also auch in den Ferien oder sonst, wenn ich mal einen freien Sonntag habe, mal bewusst zuhören und nicht produzieren, sondern selbst auftanken. Dann bitte nicht erschrecken, Montag ist mein freier Tag und ich gehe in der Regel mit meinem Schießlehrer auf den Schießplatz. Und dann bist du nämlich so fokussiert, du musst die Nummer 10 treffen, das Schwarze in der Mitte. Und es ist so schwierig, du kannst an nichts anders denken, als jetzt da zu treffen. Und oft treffe ich nicht. Und jetzt bin ich wie in einer, ja, was soll ich sagen, so wie in einer geschützten Glaskugel drin. Und dann fällt alles von mir ab. Ich denke an nichts anders. Das ist auch wie Meditation.
Bist du Kleinkaliber oder was schießt du?
Pistole.
Ah ja.
Pistole. Und ich bin so ein schlechter Schütze. Ich bin jetzt so verrückt. Ich habe mich dann im September beim Offiziersschießen angemeldet. Also, aber mein Schießlehrer hat gesagt, Tillmann, hast du richtig gemacht? Denn dann kannst du besser werden, wenn du die Herausforderung stellst.
Ja, das ist auch vollkommen recht. Deine Ratteninsel, ne?
Ja, genau. Sprachlernen mache ich wahnsinnig gerne. Am 13. September lerne ich wieder eine neue Sprache, beginne ich mit der arabischen Sprache, habe mir eine Privatlehrerin gesucht. Ich lerne einfache Sprachen so für mich, aber schwierigere Sprachen, die lerne ich mit Lehrerinnen und Lehrern, also wo ich ganz alleine bin. Und das macht riesig, riesig Spaß. Das ist auch eine Krafttankstelle. Es lenkt auch riesig ab.
Ja, wie viele Sprachen sprichst du denn?
Also ich habe jetzt auf natürlich Englisch, Latein, Griechisch, Hebräisch, Kroatisch hatte ich 2,5 Jahre, Italienisch habe ich 5 Jahre gehabt. Da sind mir 2-mal die Lehrerinnen davon gelaufen, weil die haben mir immer mehr Hausaufgaben gegeben. Ich habe doppelt so viel gemacht. Und da sind die Berge dann so angewachsen, dass sie sagen, Tillmann, du bist uns zu viel. Die wollten mit mir das nicht mehr machen. Niederländisch, Esperanto, dann Polnisch, Kroatisch und Tschechisch. Kroatisch habe ich ja schon gesagt gehabt. Oh, was ist das noch alles gewesen? Ich müsste noch mal nachstudieren. Aber dann Türkisch habe ich angefangen. Türkisch wäre das nächste nach Arabisch, was ich lernen möchte. Aber es ist eine der Sprachen, die ich im Selbststudium bis zu einem gewissen Punkt lernen kann. Und dann weiß ich, stopp, Tillmann. Jetzt brauchst du eine Lehrerin, einen Lehrer, damit du über die Klippe springst, um es wirklich gut zu können. Und also Sprachen, das ist einfach ganz, ganz fantastisch.
Und du, also ich habe jetzt bis 11 gezählt.
Ja, das ist auch mein Ziel, mit über 11 zu kommen. Was ich
unbedingt machen möchte,
da habe ich auch angefangen und bin aber nicht weitergekommen, nur bis zu einem gewissen Punkt, eine skandinavische Sprache, also mit der Norwegisch oder Dänisch, weil dann habe ich ja die anderen skandinavischen Sprachen so ziemlich dann intus.
Also ja, von das, Finnisch mal abgesehen.
Ja, ja. Und genau, also Finnisch ist mit Türkisch und Ungarisch, die haben nämlich die große und kleine Vokalharmonie, sind miteinander verwandt, haben sich drei Reitervölker getrennt. Und es ist ganz, ganz wahnsinnig spannend. Und ich hatte neulich mal eine finnisch-walliser-deutsche Hochzeit gehabt. Und da habe ich die Hauptpunkte der Predigt auch auf Finnisch gesagt, auch die Begrüßung und den Schluss. Ich war damit ja so ehrgeizig, weil es so riesig Spaß macht. Ich habe in meiner Gemeinde zwei Finnen, die haben mit mir trainiert und oh, das war der Hammer. Also das war einfach super. Ja, Sprachen, das ist es. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich danke mich auf mit meiner Familie. Unternehmen mit meiner Frau gern etwas. Wir gehen gern ins Theater, in Konzerte. Ja, das sind so Dinge, machen einen schönen Abendmahl zusammen. Das ist uns wichtig. Ja, das sind auch so Krafttankstellen.
Ich bin angemessen beeindruckt. Wir waren jetzt in den Niederlanden für eine Woche. Ich hatte da einen geschäftlichen Termin, habe hospitiert in der Praxis und das hat uns natürlich Spaß gemacht, dort auf Englisch zu kommunizieren. Aber wir haben dann in so einem Sozialladen in den Heldern einen niederländischen Kurs gefunden und haben dann auf der Rückfahrt angefangen. Und es ist also ganz, ganz toll, die Michel-Thomas-Methode und der ist also ganz schön schrittweise und ganz auf Sprechen aus und jetzt schauen wir mal, also die ersten Sätze funktionieren jetzt und jetzt packen wir uns jetzt einfach so ein bisschen rein, immer wenn wir Auto fahren und schauen mal, was dabei rauskommt.
Ja, dann braten wir jetzt in het Nederlands. Das ist ein echt interessante Tal auch. Bijvoorbeeld, ich habe Nederlandstalige Freunde, Cake, BVN, televisie in het Nederlands. Ik lees de Nederlandse Bijbel en luister Nederlandse radio. Daar zijn ook Nederlandstalige vakantiegasten. Dat is echt interessant en ik hou van talen.
Da brauche ich noch ein paar Stunden. Aber ich konnte dich zumindest weitgehend verstehen. Ich war auch in der Hospitation mit den Patientengesprächen und die haben sich natürlich auf Niederländisch unterhalten. Und also im Großen und Ganzen habe ich schon verstanden, um was es geht. Ich habe im letzten Jahr mein Buch aus dem Holländischen übersetzt ins Deutsche, was total schwierig ist, weil ich es ja noch nicht kannte, die Sprache.
Ja.
Und war sehr arbeitsaufwendig, aber war auch sehr, sehr interessant, weil natürlich die Lektüre dann nochmal für eine ganz viel tiefere Ebene kommt, als wenn du einfach nur einen deutschen Text einmal durchballerst und dann so, okay, check, das waren die zwei Punkte, bitte, nächstes Buch. Das war mal ganz interessant, ja.
Absolut. Und ich habe mal bei einer silbernen Hochzeit bei sehr guten Freunden, dann in Niederlanden, weil wenn du Niederländisch besser sprichst, lernst du Niederländer kennen und Belgier und da habe ich dann bei diesen sehr guten Freunden eine Rede frei auf Holländisch gehalten. Also die haben alle die Stirn gerunzelt dann. Mein Akzent konnten die wegstecken, haben geduldig zugehört. Aber ich und das Festpaar, das Jubelpaar, wir hatten jede Menge Spaß gehabt. Das war super.
Sehr, sehr gut. Ja, spannend. Also, oh, du hast jetzt wirklich die Messlatte sehr, sehr hoch gesetzt. Ich fand mich eigentlich schon cool mit meinen Sprachen, aber das ist wirklich gut. Dankeschön. Das inspiriert mich sehr.
Danke dir.
Wie alt bist du jetzt gerade? Wie viele Jahre habe ich noch, um nachzuziehen?
Oh, ich bin jetzt letztes Jahr 60 Jahre alt geworden.
Okay. Ich bin jetzt 41, also in 19 Jahren, da geht noch was. Da geht noch was absolut. Mit den Sprachen.
Ja, also ich habe mit 41 Französisch gelernt. Ich hatte Französisch nicht in der Schule und habe dann erst dann begonnen. Und jetzt leite ich Sitzungen auf Französisch, halte Predigten in der französischen Sprache.
Fremdung?
Und du hast noch so viel Zeit. Dann, wenn ich das schaffe, schaffst du das auch.
J'ai pas de problème avec le français parce que ma tante émigré à Paris depuis une décade et j'ai parlé français très souvent, mais il me faut boire du vin blanc et c'est mieux avec du vin. Mais au moment
Christophe, tu parles formidable de français pour entendre que sache. Il y a pas beaucoup de gens qui parlent extraordinaire comme toi, de presque bilingue. Super.
Toi, tu exagères.
Non, non, c'est la vérité, c'est le jure.
C'est la vérité, ja. Ouais. Ja, tatsächlich habe ich, also früher war ich ganz beeindruckt, dass es Französisch gibt. Das war für mich so eine Geheimsprache. Meine Eltern haben immer Französisch gesprochen, wenn wir Kinder nicht mitbekommen sollten, um was es gerade geht.
Hey, super, du hast frankophone Eltern.
Es sind frankophile auch, ja. Meine Mutter war in Marseille gewesen zum Au-pair nach ihrer Schule und mein Vater hat in der Schule gelernt. Mhm. Und dann ist eben meine Tante nach Frankreich emigriert und dadurch hatte ich französischsprachige Cousins. Und drum hatten wir immer wieder mal Kontakt. Aber ich war mal mit, also meine Frau hat Freunde in der Champagne und wir waren dann dort vor 2 Jahren und da habe ich dann mit dem Partner gesprochen und wir haben also festgestellt, nach der ersten Flasche Wein etwa, dachte ich so, okay, es klappt wieder. Nach der zweiten dachte ich, ich könnte eigentlich auch einen französischen Podcast machen. Nach der dritten dachte ich, ich könnte vielleicht auch als Präsident kandidieren. Es funktioniert gerade so hervorragend. Super. Ja, und dann, ja, es über ganz spannende Sachen. Und Frankreich ist ja laizistisch als Land.
Ja.
Und es hat mich damals sehr interessiert. Das war ja vor 2 Jahren. Das war die Zeit kurz nachdem auch der Front National wieder so stark wurde, dass er in den Departements da war und wo aber bei uns auch die AfD war. Und ich wollte wissen, hat denn der Laizismus für ihn eine Bedeutung dann in der Schule, in der schulischen Ausbildung? Kriegen die Leute dann das hin? Denn der Gedanke, den ich dahinter hatte, ist, ich glaube, dass dadurch, dass die Kirchen an Bedeutung verloren haben für viele junge Menschen, wir sind in so einer postmodernen Gesellschaft, da hat die Kirche nicht mehr für alle so eine normative Funktion. Und ich glaube, dass aber gleichzeitig die Welt so komplex geworden ist, dass es ein Bedürfnis gibt nach vereinfachenden Antworten.
Ja.
Und die Kirche kann das schon manchmal ganz gut, dass da wirklich Antworten kommen, wo man sagt, okay, jetzt muss ich nicht mehr drüber nachdenken, da steht es ja geschrieben. Das ist ja das, was so handelsüblich dann auch mal passiert. Und ich glaube, dieses Vakuum wird gefüllt von Parteien, die in der Lage sind, oder von Einzelpolitikern, wenn man jetzt die Trump-Phase anguckt, die in der Lage sind, komplexe Zusammenhänge glaubwürdig unter komplex darzustellen.
Ja.
Dass du nicht anzweifelst, dass das gerade eine richtige Reduktion der Komplexität ist, hin in eine Art Wahrheit.
Ja.
Und ich glaube, dass es eben so ist, dass wir durch diese durch so einen Verlust der Deutungshoheit der Kirchen in unserer Gesellschaft eben dieses Vakuum haben und dass deswegen Politiker, die vereinfachende Wahrheiten erzählen, Zulauf haben.
So richtig. Weißt du, und Christoph, es ist so wichtig, dass wir dann durchschauen, was ist weise, was ist positive Rhetorik. Also bei meinen 10 Prinzipien der Kardialrhetorik, ich vertrete eine positive, eine weise Rhetorik. Und dass wir dann unterscheiden können, wo sind Manipulationen, wo ist eine schwarze, eine manipulative, eine satanische Rhetorik. Und das Schlimme ist, satanische Rhetorik, schwarze Rhetorik, die Bücher gehen weg wie warme Brötchen. Es gibt zum Beispiel eine Frau, Gloria Beck, sie nennt sich Rhetoriktrainerin. Die ist auf der Spiegel-Bestsellerliste gewesen. Die kommt ganz groß raus und die bringt den Leuten solche negativen, manipulativen Tricks bei. Da stehen mir die Haare zu Berge. Und es ist eben ganz wichtig, den Menschen zu lehren. Und dazu ist auch ein Rhetorikseminar da. Also wie erkenne ich das? Wie schütze ich mich davor und wie steuere ich dagegen? Auch das ist sehr wichtig.
Ja, eben, es ist ja nicht per se gut oder schlecht. Rhetorik und Finesse ist einfach ein Werkzeug.
Und ein Werkzeug, gucken, genau, ein Handwerk. Ja, das stimmt.
Was packst du dahinter?
Ja, absolut.
Jetzt haben wir schon über gerade eine Buch-Nicht-Empfehlung gesprochen von dir. Also hast du ein Buch, wo du sagst, das ist das, was ich vielleicht als nächstes lesen sollte?
Oh, ich hätte mehrere. Also ich muss mich wieder eingrenzen. Es ist schlimm mit mir. Also es ist so, es gibt ja in der Rhetorik Sachen, die immer wieder aufgewärmt werden. Das ist auch richtig. Bei der antiken Rhetorik, die meisten Rhetorikbücher wiederholen, das war schon vor 2.500 Jahren richtig und wichtig war. Ist okay. Aber ich habe mehr Rhetorikempfehlungen von neuen Ansätzen. Und die lohnt sich zu lesen, weil da kommen Sachen, die du in normalen Rhetorikbüchern nicht findest. Zum Beispiel von Thomas Albrecht, die Rhetorik des Sebastian Kurz. Erschien 2019. Es geht um den österreichischen Bundeskanzler Sebastian Kurz. Denkt man, oh, gähn, langweilig, jetzt geht das nur um den. Nein, es geht unter anderem um ihn. Es geht darum, wie du Menschen besser abholst und erreichst. Und er verwendet da, der Sebastian Kurz, schön aufgegliedert durch diesen Autor, die 4-Matt-Methode. Und das bedeutet, beginne ich mit dem Was, also erzähl den Leuten nicht gleich deine Fakten so, sondern beginne mit dem Warum. Warum sollen die dir zuhören? Warum lohnt sich das? Und genau das macht Sebastian Kurz. Und das hat ihn, seine anderen Konkurrenten werden auch zu, die beginnen immer nur mit dem Was. Das hat ihm die Nase nach vorn gehen lassen. Also beginn mit dem Warum, dann komm zum Was und dann spreche auch über das Wie. Wie kannst du das umsetzen? Und dann die Vision, der Traum, das Großartige, die Leidenschaft. Was passiert, wenn du es umsetzt? Also es ist ein geniales Buch, die Rhetorik des Sebastian Kurz. Weiter ist super, wir haben vorhin über authentisch sein gesprochen, Michael Rossier, Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. Ein sperriger Titel, 2021 erschienen. Rhetorik ist keine Kunst, sondern kein Problem. München 2021. Und der Mann ist so genial. Ich habe ihn auch auf meinem Rhetorik-Kanal. Ja, ich habe auch einen Kanal. Ich habe 3 Kanäle auf meinem Rhetorik-Kanal persönlich ihn interviewen dürfen. Und der sagt, Leute, vergesst alles von Rhetorik. Boah, vergesst alles. Sondern das Wichtige ist, dass ihr authentisch auf der Bühne seid. Wisst ihr, wenn ihr zu viele Regeln habt durch eure Rhetoriktrainer, sagt Michael Rossier, dann stolpert ihr über eure eigenen Füße. Wenn ihr eine Leidenschaft habt, eine Botschaft, sagt noch viel Äs und Öms, bringt mit Leidenschaft drüber, das ist besser als 1000 Regeln. Und der Mann ist so erfrischend, so echt. Und ich habe mit ihm einen Podcast gemacht, was ist ein authentischer Redner oder wie funktioniert der? Und der Mann ist genial. Dann habe ich leider noch nicht in die deutsche Sprache übersetzt, aber du, der jetzt so schön Französisch parlierst, ein echter Geheimtipp. Es gibt einen Mann, der heißt Victor Ferry. Victor Ferry, und der hat, ich sage den Titel auf Deutsch, 12 Lektionen über Rhetorik, Paris 2020. Und er hat einen Kanal, einen YouTube-Kanal, über 300.000 Follower. Er ist aus Belgien, aber nur auf Französisch. Und sein Buch fasst er das, was er in seinem YouTube-Kanal sagt, zusammen. Und er sagt, schreibt ein Manifest. Also in 5 Punkten sagt er, das erste ist, über was regst du dich auf? Wo ist ein Missstand? Wo sagst du, genug ist genug, das muss ich verbessern? Das greifst du auf, das ist Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, nenn die Verantwortlichen, nenn die Ursache. Punkt Nummer 3, sag, was du dagegen tun wirst. Punkt Nummer 4, ruf zur Aktion auf. Und Punkt Nummer 5, sammle Leute, die mitmachen. Also es ist mal im Groben so, diese 5 Punkte. Und schreib ein persönliches Manifest. Das habe ich noch in keinem anderen Rhetorikbuch gelesen. Das Buch ist einfach genial. Und jemand, den wir beide schon näher kennengelernt haben, Tobias Beck, Die Rede meines Lebens. Das Buch ist so spitzenmäßig. Der haut da so viel Content raus, viel guten Content. Da kannst du so viel mitnehmen in Die Rede meines Lebens. 2020, sehr erfolgreich. Ist ja als Redner uns kein Wunder. Du wirst man kommt im Buch eine Ahnung davon. Ja, das waren jetzt mal so ein paar Vorschläge.
Das finde ich auch gerade, also das Buch von Tobi ist gerade für das, was außenrum noch passiert, so wichtig.
Ja.
Also es ist ja ganz oft in der Rhetorik so, dass du um den Content sprichst und Content ist King.
Ja.
Aber Kontext, so ist es meine These, Kontext ist Queen.
Absolut.
Und du brauchst, um ein Land zu regieren, brauchst du einen König und eine Königin. Mhm. Also wenn du in der Monarchie bist, du kannst es auch ich mit einer parlamentarischen Demokratie machen. Kann es auch funktionieren, ne? Weiß ich jetzt nicht, wie das klappen soll. Aber angenommen, du bist in der Monarchie, dann die haben nämlich verschiedene Funktionen. Dann hat nämlich der König dieses Young-Konzept, nämlich Entscheidungen zu machen, Sachen zu analysieren, Klarheit zu geben. Und die Königin hat die Funktion, ihm eine Umgebung zu schaffen, in der er ist. Und so meine ich, dass es auch mit Inhalten ist, die brauchen eine Umgebung. Und das ist eine andere Energie. Und das mache ich in meiner Vorbereitung auch, wenn es um egal was geht, dann habe ich diese zwei Krönchen. Ne? Einmal eben das Königliche, wo es darum geht, wie kann ich entscheiden, wie kann ich Klarheit finden. Und dann das Königinnenliche, wie kann das außenrum gut sein. Und Tobis Bild dafür ist ja die Kaffeetasse.
Ja.
Wenn du einen Kaffee hast, dann brauchst du die Kaffeetasse.
Mhm.
Und die ist sogar ein ganz kleines bisschen wichtiger als der Kaffee. Denn ohne die Tasse ist der Kaffee am Boden.
Absolut.
Und dann wird niemand davon trinken können. Und umgekehrt, wenn du eine coole Tasse hast, ist es nicht ganz, ganz, ganz wichtig, wie viel Kaffee da drinnen ist. Das reicht, wenn du es riechst. Und diese Bedeutung vom Kontext, das halte ich wirklich für wirklich gut ausgearbeitet von ihm.
Er hat ja auch vollkommen recht. Ich musste auch umdenken lernen. Der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Klar sagt Tobias Beck, hey, ich gehe davon aus, dass du einen guten Inhalt hast, sonst solltest du nicht auf die Bühne gehen. Ja, wenn du nichts zu sagen hast, schweig, dann geh ins Publikum. Aber der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Denn, zum Beispiel, Christoph, ich frage dich, wie lang ist die chinesische Mauer? Weißt du das zufällig? Ist kein Problem.
Nicht, überhaupt nicht.
Du, innerhalb von 10 Sekunden hast du es gegoogelt, nämlich 21.196,18 Meter. Das kann jeder nachgoogeln. Aber das Wissen, das überall verfügbar ist, toll rüberzubringen, als Erlebnis, in der schönen Kaffeetasse, das macht Tobias Beck. Und das lehrt er uns in seinem Buch, in seinen Seminaren. Und darum geht's. Warum bekommt ein Professor, Doktor und wie viel noch Doktor 150 Euro die Stunde? Und wieso bekommen gute Redner, die nicht so intelligent sind, ein Vielfaches von diesem schlauen Professor? Weil sie das Wissen besser verpacken. Und genau das lehrt Tobias Beck. Und ich bin ihm unendlich dankbar, dass er mir dafür die Augen geöffnet hat.
Ja, also die ganze Journey quasi, diese Experience durch die Seminare sind ja andere Sachen, die wir da gesehen haben. Tatsächlich die On the Stage, die hat das nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben. Es ist
absolut
völlig andere Sicht auf das, was ich da mache. Und auch eine völlig neue Sicht auf neue Sachen. Also es ist nicht nur so, dass das, was ich schon mache, sich dadurch verändert hat, sondern dass mir auch neue Sachen aufgegangen sind, die jetzt in einer großen Klarheit vor mir liegen. Und die kleine Teaser für alle, die hier gerade zuhören, die auch in den nächsten Wochen und Monaten immer wieder mal angesprochen werden und wo dann immer mehr klar werden wird, was ich noch anbieten werde, was ich gerade entwickle und was mir unglaublich gut gefällt. Und um den Seed noch zu setzen, es hat einen ganz direkten Einfluss auf die Hälfte der Menschheit.
Und das ist nicht wenig. Die Hälfte der Menschheit, Christoph. Die Hälfte der Menschheit. Wie viele Milliarden sind denn das?
Das kannst du auch ganz schnell googeln. Bummelig 4.
Ja.
Ja. Und deswegen sind auch die Sprachen so wichtig wahrscheinlich.
Absolut.
Sonst kriege ich das gar nicht alles vermittelt, wenn ich die Sprachen nicht habe.
Ja, das stimmt absolut. Also Tobias Beck, da könnten wir jetzt noch stundenlang weiterreden, weil es bringt
das wäre ein ganz neues Thema.
Er bringt so geniale Dinge. Also wenn ich jetzt noch ein weiteres Stichwort sage, machen wir ein neues Fass auf.
So ist es, da gibt es genug Fässer, das fürchte ich auch. Ja. Wir werden noch Fässer öffnen und das kann ich auch gleich hier schon mal ankündigen, denn du hast 3 Podcasts, ist es so?
Ja.
3 Kanäle.
Ja.
Und ich habe die überaus große Freude verkünden zu dürfen, dass du mich schon eingeladen hast. Und wir werden jetzt nachher noch besprechen, wann es weitergeht. Und ich freue mich sehr, mit dir noch zu sprechen und dann einfach mal weiter zu spinnen, um was es uns so geht.
Hey, super, dass du dazu sagst, weil du bist für mich auch ein riesiges Vorbild. Ich darf schon sagen, worum es geht. Starke Väter. Und was ich an dir so schätze, du bist ein Mann, verkörperst einen Mann. Aber du bist auch ein Vater, der eben auch die andere Seite zeigen kann. Und viele Männer bekommen das nicht geregelt, bekommen das nicht in sich vereint und du kannst das. Und das hat mich so neugierig gemacht. Und dieses Kompliment habe ich dir schon, wie wir uns kennengelernt, gesagt haben. Das ist so großartig, mal sich mit dem Thema starke Väter durch dich auseinanderzusetzen. Also ich freue mich riesig schon auf den Podcast, den ich dann interviewen darf mit dir.
Jetzt haben wir den Loop auch schon gleich geschlossen. Also ja. Die Hälfte der Menschheit, um die es geht, sind die Männer. Und es geht, also das Thema, was kommen wird, ist das des Vaterseins. So ist es. Und das ist schön. Da freue ich mich drauf, mit dir zu sprechen und dir Sachen dazu zu erzählen, wie ich das sehe.
Super.
Dankeschön. Ja. Hast du einen Lieblingskontaktweg, wie Menschen an dich und deine Arbeit rankommen?
Ja.
Klar, die können sich in deine Gemeinde setzen. Aber vielleicht geht es ja von Deutschland auch ein bisschen digitaler noch.
Absolut. Also auf Facebook Facebook bin ich ständig, wenn mir da eine Frage zusendet oder irgendwas, bin ich ständig, kann ich sofort antworten. Dann per Mail natürlich, das können wir ja bei dir auch mit runtersetzen. Oder über den YouTube, über die drei YouTube-Kanäle ist auch kein Problem. Also das sind so die drei Sachen, wo ich ständig schaue, wo ich ständig in Aktion bin. Also da kann man mich sehr gut erreichen.
Dankeschön. Wir werden alles das in die Shownotes packen und ich bin ganz gespannt, was es dann an Rückmeldungen gibt. Gibt es Vorträge von dir online, so richtige Vorträge, oder sind das eher so deine Wissenshäppchen, die du da weitergibst?
Es sind die Wissenshäppchen, aber du interessierst dich vielleicht auch, was sind meine nächsten Schritte? Durch unser Seminar bei Tobias Beck ist es so, er hat uns ja empfohlen, sie mit anderen zu vernetzen. Wir vernetzen uns heute. Ich habe mich mit drei weiteren Mitarbeitern, einer Mitarbeiterin vernetzt, mit einem Mentaltrainer, mit einem Visualisierungsspezialist, mit einer Glücksarchitektin. Und da wird es jetzt jede Menge Vorträge geben. Wir machen Aufnahmen, da gibt es jede Menge Content. Und da freue ich mich riesig drauf, auf dieses neue Abenteuer eben mit anderen zusammenzuarbeiten und dadurch bereichert zu werden.
Okay. Und das wird dann auch ein YouTube-Kanal oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wir werden das dann über verschiedene Webseiten, werden wir es dann nach außen geben.
Schön. Wundervoll. Das ist es überhaupt, das Kollaborieren und das Kooperieren. Ja. Das ist das, um was es gerade geht. Also die Zeit von einsamen Kriegern, die meinen, die Welt aus den Angeln nehmen zu müssen oder wie Atlas auf den Schultern zu tragen, die ist vorbei und jetzt passieren neue Sachen und diese neuen Sachen passieren kollaborativ.
Ja, und weißt du, es macht ja so viel Spaß. Wir machen zum Beispiel den Konfirmandenunterricht mindestens zu zweit. Die Jugendlichen schätzen das. Zwei verschiedene Stimmen, Abwechslung und eben auch im Seminaren jetzt für die Rhetorik oder Motivation oder wo auch immer. Abwechseln, zum Beispiel Mann, Frau ist auch eine tolle Abwechslung oder zwei Männer, die verschieden sind oder zwei Frauen, die von unterschiedlichen Seiten herkommen, aber an einem Thema schaffen. Das bringt's doch, das ist doch großartig, oder?
Das ist wundervoll. Sehr schön. Mensch, Limmern, Dankeschön. Das war eine ganz erquickliche Zeit. Ich habe sehr genossen. Ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Zeit.
Oh, ist die Zeit so schnell schon vergangen? Ich schaue auf die Uhr, ist unglaublich. Du bist ein super Moderator. Du stellst so spannende Fragen. Du kitzelst so viel aus einem raus. Ich muss mich wirklich zusammenreißen. Du machst das einfach wunderbar.
Ja, danke, ich muss bei dir auch gar nicht viel kitzeln. Da ist schon so viel da.
Liebe Zuhörende, möglicherweise ist klar geworden, warum ich Tillmann so feiere und es so genossen habe, ihn kennenzulernen. Nun meine drei wichtigsten Take-Home-Messages. Erstens, you gotta be hungry. Zweitens, Menschen schätzen Verletzlichkeit. Und drittens, der Rahmen ist wichtiger als der Inhalt. Du findest Tillmann auf Facebook, du findest auf YouTube seinen Kanal für Begeisterung und ich habe einen Link in die Shownotes gepackt zu dem Interview von mir bei ihm. Außerdem die Links in den Shownotes zu allen Büchern, über die wir gesprochen haben. Und inzwischen ist auch sein aktuelles Buch rausgekommen. Nach diesem Link findest du in den Shownotes. Welche Leute könnten von genau dieser Folge profitieren? Leite jetzt weiter, bewerte, schreib mir, wie du es fandest. Vor allem aber, genieß deinen Tag, pass gut auf dich auf. So, und jetzt abschalten.